willkommen beim Energiezone-Podcast. Die Energiezone ist ja euer Energie-Podcast, in dem wir immer wieder spannende Themen und vor allem innovative Unternehmen mit Relevanz für die Energiebranche analysieren, mit Fokus aufs Geschäftsmodell. Und so circa monatlich erscheint ebenfalls unser Monthly Update, in dem wir die aktuellsten Energienews kuratieren für euch und aufgreifen und analysieren. Wenn euch das gefällt, was wir hier so produzieren, dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, wo auch immer ihr gerade seid und gebt uns gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns, euch die besten Inhalte zu präsentieren. Wir, das sind übrigens mein Co-Host Alex Graf, den die meisten von euch schon von der Kassenzone kennen und Gründer von Spryker Systems zumindest kennen sollten. Und ich, mein Name ist Ilan Momba, ich bin Gründer von der ONU Energy, einer SaaS-Softwarelösung für große Energieverbraucher hier in Berlin. Und wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist es wieder soweit. Unser nächstes Energiefrühstück steht vor der Tür und diesmal haben wir gleich 3 Termine für euch. Wir freuen uns riesig drauf, euch wieder persönlich kennenzulernen oder wiederzusehen, und zwar dieses Mal in Berlin, Leipzig und München. Wenn euch das neugierig macht, dann schaut gleich vorbei auf www.energiefrühstück.de, also so wie man das alles klein und zusammen, so wie man das auf Deutsch spricht, mit 2 Üs und einem H und so weiter, vorbei und bewerbt euch da für einen der Plätze in eurer Stadt. Nochmal, also Berlin findet am 13.09. statt, Leipzig am 18.09. und München am 2.10. Eine Besonderheit an dem Event in München ist, dass wir Plätze an unserem Wiesentisch verlosen. Ich war selber noch nie auf der Wiesen, auf dem Oktoberfest. Bin gespannt, was da auf mich wartet. Aber direkt im Anschluss an das Energiefrühstück haben wir da Platz für 20 Leute aus der Community. Und dann können wir mal so richtig bei so ganz viel bayerischem Bier über die wichtigsten Energiethemen uns austauschen. Die Anmeldung für die Wiesentischplatzverlosung findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite www.energiefrühstück.de. Und ein großes Dankeschön gilt vor allen Dingen unseren Partnern Ressourcenmangel und Octopus Energy, die uns dabei helfen, diese Edition zu organisieren. Wir freuen uns darauf, euch bald bei unserem Frühstück zu hosten. Heute zu Gast Nicolas Steinbacher, der ist Project Lead für Northvolt Germany. Der baut also diese Batteriefabrik in der Nähe von Heide in Norddeutschland. Das ist eine Folge, die hat Alex aufgenommen im Rahmen des Waterkant Festivals in Kiel. Das ist schon eine Weile her. Sie ist auch schon erschienen bei Kassenzone im Schwester-Podcast. Aber da es sich hier um ein absolutes Schlüsselthema auch für die Energiewende handelt, muss der natürlich auch der Korrektheit und Vollständigkeit halber hier bei der Energiezone erscheinen. Und Northvolt ist deshalb spannend, weil das ein Case ist, der in den Medien ja sehr, sehr intensiv besprochen wurde, auch bei uns in der Energiezone Monthly, das ein oder andere Mal schon erwähnt. Da gehen ja mehrere 100 Millionen Euro Förderung rein und Alex bespricht mit Nicolas da so ein bisschen, wie weit die eigentlich sind, was so die Hochlaufzahlen hergeben, mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen auch, was überhaupt alles getan werden muss, damit man das Talent findet, so eine Batteriefabrik in Norddeutschland hochzuziehen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist auch in Schweden schon nicht einfach und die kommen auch darauf zu sprechen, wie lange das auch schon dauert, bis es wirklich relevanten Output aus der Fabrik rauskommt da. Das passt ziemlich hervorragend zu den beiden Folgen, die Alex mit Stefan Permin aufgenommen hat. Der hat ja das Unternehmen Universal aufgebaut in Kiel, in Flintbek. Das ist schon eine Gigafactory. Die haben schon über 2 Gigawatt Output pro Jahr an Batterien, die da produzieren. Und deswegen gibt's da eigentlich einen ganz guten Vergleich. Die letzte Folge mit Stefan Permin von Universal war zum Beispiel die 49, Energiezone 49, wenn ihr da nachhören wollt. Alex fragt aber jetzt in dieser Folge Niklas dann auch, wie viel dann da auch operativ, also produktiv erzeugt wurde in Schweden bei Northvolt. Das könnt ihr dann selber vergleichen. Also, es waren ganz spannende Antworten, auch ein sehr offenes Gespräch. Tonqualität ist eigentlich ganz gut, trotz Live-Aufnahme. Ja, mehr will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Erstmal ganz viel Spaß mit der 55. Folge des Energiezone-Pods. Let's roll!
Okay. Ah, jetzt geht's los. Ja, vielen Dank für dieses Interesse an dem nächsten Energiezone Live Podcast, den wir heute machen. Wir haben hier wirklich gerade live das Vorbereitungsgespräch geführt, aber das können wir hier auch gemeinsam führen mit euch. Wer hört denn hier Energiezone oder hat schon mal den Podcast gehört? Da sehe ich eine Hand, die ist unbezahlt. Okay, die anderen sozusagen, die versuchen wir mal da reinzubekommen. Wir haben vor 2 Jahren sind wir mit dem Podcast gestartet. Das war so ein Nebenformat von so einem Hauptpodcast, weil diese Energiewende so ein großes Thema ist. Und dann habe ich einfach gesagt, ich versuche die Gründer und Unternehmer hinter den Energieunternehmern zu befragen, wie läuft denn das eigentlich mit der Energiewende und ist das wirklich so schlecht mit dem Erdgas oder mit der Nuklearkraft? Und das ist, glaube ich, Folge 50, die wir heute aufnehmen. Und es geht immer mit 2 Fragen los. Und ganz einfach, wer bist du und was machst du eigentlich?
Ja, danke erstmal, dass ich eingeladen wurde zu der 50. Folge. Ist ja quasi ein Jubiläum, von daher auch besonders dann für mich. Ich bin Nicolas Steinbacher, ich arbeite bei Northvolt und bin aktuell als Programmverantwortlicher dafür verantwortlich, die Northvolt 3 Gigafactory in Heide aufzubauen und bin gleichzeitig auch in der Rolle des Strategieleiters für Deutschland von Northvolt aktiv.
Für diejenigen, die Northvolt noch nicht kennen, also einige werden es aus der Zeitung mal hier mitbekommen haben, dass ihr da eine Fabrik baut, aber kannst du ein bisschen das Geschäftsmodell einmal erklären und einmal erzählen, wo das Business eigentlich steht? Ist das irgendwie ein Startup? Ist das quasi eine Ausgründung von dem chinesischen Unternehmen? Ist das irgendwas Selbstständiges? Also ein paar Daten und Fakten zu euch.
Ja, wir sind jetzt 6.500 Mitarbeiter, im Kopf aber immer noch ein Startup eigentlich. Gegründet 2016 tatsächlich von Peter Carlson. Der hat früher mit Elon Musk bei Tesla zusammengearbeitet als Supply Chain Chef im Silicon Valley und hat da die erste Gigafactory von Tesla in Nevada mit hochgezogen und hat dann gedacht, okay, wenn diese ganze Tesla-Story fliegt und Elektroautos jetzt, sage ich mal, auch nach vorne kommen sollen, dann brauchen wir in Europa eigentlich ein Konzept, wo wir unsere eigenen Batteriezellen eben produzieren, weil das Konzept, dass wir aus Asien uns diese Batteriezellen besorgen, ist eigentlich nicht nachhaltig für uns, für die wichtige Automobilindustrie, die wir in Europa haben. Und dann hat er eben in Schweden Northvolt gegründet, mit dem Ziel, die grünste Batteriezelle der Welt zu produzieren.
Die günstigste oder dünnste?
Die grünste.
Die grünste, okay. Also muss man sich warum ist das wichtig? Fordert das die Automobilindustrie oder ist das eher so ein moralischer Grundsatz, dem Northvolt da folgt?
Ja, ich glaube beides mittlerweile. Also wir sind gegründet worden mit diesem moralischen Grundsatz eher, weil man muss sich ein bisschen vorstellen, wie ein Elektroauto aufgebaut ist und was eigentlich die Batterie machen soll. Die Batterie ist natürlich dann dafür da, ein Elektroauto auch zu dekarbonisieren oder die Mobilität zu dekarbonisieren. Und man muss halt verstehen, dass eine Kilowattstunde Batteriezellkapazität, die zu fertigen, braucht in der gesamten Wertschöpfungskette circa 60 bis 70 Kilowattstunden Strom. So. Wenn ich jetzt den Strom, den ich dafür verwende, aus Kohlegrids nehme.
Also ein kW Leistung einer Batteriezelle braucht 60 bis 70
eine Strom. Kilowattstunde.
Okay.
Braucht 60 bis 70. So. Und jetzt ist es natürlich ganz entscheidend, wie produziere ich diese Batteriezelle, damit ich nicht das Problem aus einem Verbrennerantriebsstrang in die neue Welt, sage ich mal, transferiere und sage, ich habe einmal mit Kohlestrom diese Batterie produziert. Und deswegen setzen wir auf 100% erneuerbare Energien bei der Produktion. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir jetzt in Heide in Schleswig-Holstein die Batteriefabrik bauen, weil wir da fast schon zu viel Energie, grüne Energie im Netz haben und es besonders nachhaltig ist, da eben zu produzieren.
Und bevor wir gleich mal zur Fabrik kommen, kannst du uns ein bisschen was zum Weltmarkt erzählen? Wir haben jetzt ja in vielen anderen Folgen bei Energiezone auch mal so ein bisschen nach links und rechts geschaut und Marktführer da sind ja offensichtlich die Unternehmen aus Asien, insbesondere China ist ja da ganz weit davor und wir haben jetzt ja eine Paralleldiskussion in der Solarindustrie, die da für sich entschieden hat, lohnt sich hier nicht mehr, weil die Maschinen kommen aus China, die Zellen kommen aus China, die fertigen Platten kommen aus China und für 50 Euro pro Solarmodul kann ja keiner mehr sowas bauen. Also da hat die Preisdiskussion am Ende gewonnen. Wie ist das bei der Batterie? Also sind die Batteriezellen aus Asien viel günstiger oder könnt ihr mit Northvolt zu ähnlichen Preisen produzieren?
Also man muss ein Stück weit vergleichen, auf welchem Markt man unterwegs ist und für welchen Markt man auch produziert. Das, was man sieht, ist, dass die Zellen in China für China nochmal günstiger sind. Das hat damit zu tun, dass China seit 10 bis 15 Jahren sehr, sehr strategisch und pointiert diese Industrie subsidized, also mit Fördermitteln bedeckt. Ich habe letzte Woche war das tatsächlich ein Artikel gesehen, dass dass CATL, das ist der größte chinesische Hersteller für Batteriezellen, tatsächlich mehr Förderung bekommt als die Ölfirmen in China. Das heißt, man hat das strategisch ganz nach oben gesetzt, diese Batteriezellfertiger zu unterstützen. So, wenn man jetzt nach Europa schaut, sieht die Sache noch ein bisschen anders aus. Da tun sich auch asiatische Hersteller zum Teil ein bisschen schwerer, auch die gleiche Performance auf den Boden zu bringen. Und da sind die Preissituationen auch andere. Ne? Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir in Europa diese Zellindustrie erst aufbauen müssen. Das heißt, wir müssen erstmal Leute finden, die das quasi lernen wollen. Wir müssen Entwickler für Batteriezellen uns organisieren. Wir müssen diese Infrastruktur aufbauen. Wir müssen die Finanzierung stemmen. All diese Dinge sind wir ein bisschen mit hinterher in Europa, das stimmt. Aber es gibt auch Mittel und Wege natürlich, wie man auch aufholen kann. Ja, und man muss vielleicht auch ein bisschen vergleichen, in welchen Segmenten Unternehmen unterwegs sind. Ja. Northvolt ist jetzt eher im Premium-Segment von Automobilunternehmen unterwegs und hat damit auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen mehr Luft zum Atmen da an der Stelle und auch zu agieren, weil mittlerweile auch den Kunden, du hattest ja danach gefragt, extrem wichtig ist, dass die eine nachhaltige Batterie bekommen. Ja, weil jede Premium-Brand, würde ich sagen, aktuell sagt halt, okay, ich kann Premium nicht mehr ohne Nachhaltigkeit denken. Ja? Und das ist auch der Grund, warum viele es interessant finden, dass wir jetzt eine Batteriefabrik in Schleswig-Holstein eben an der Westküste bauen. Wir sagen, okay, damit kann ich auch den Nachhaltigkeitscase, den ich für mein Premium-Fahrzeug brauche, weiter nutzen und in meine Wertschöpfungskette mit integrieren. Und das zählt immer mehr. Und das, was ich vielleicht noch hinzufügen darf, ist, das sehr entscheidend ist, nicht nur die Frage von, wie günstig kann ich Batteriezellen produzieren, sondern viel verlässlich auch. Und das hat auch viel damit zu tun, ob ich den Strom, den ich ja dafür brauche, für die Produktion, auch verlässlich bekommen kann. Ne? Und nachdem in der Invasion von Russland in die Ukraine haben sich auch viele umgeguckt, haben gedacht, okay, das Energienetz ändert sich nochmal. Du hattest gerade über das Thema Gasinfrastruktur und so weiter gesprochen. Und das hat nochmal so einen Spin auch im Mindset von vielen Leuten gegeben. Ah, wir sollten vielleicht aber auch Fabriken dahin bringen, wo wir davon ausgehen können, dass wir am Ende des Tages noch die Energie bekommen.
Wie viele Energiezellen produziert ihr denn heute schon? Oder in wie viele Autos laufen die Zellen denn schon? Also was ist eure Kapazität und was kommt da wirklich raus zurzeit?
Genau. Also wir haben ja in Schweden angefangen, unseren Fußabdruck, sage ich mal, aufzubauen. Das heißt, die erste in Europa größte zusammenhängende Forschungsfertigung ist in Västerås, eine Stunde von Stockholm entfernt. Warum sage ich das? Weil das eigentlich nicht nur Forschung ist, sondern wir haben dort auch schon die erste Skalierungsstufe mit eingebaut in diesen Standort, wo wir schon seit jetzt, ich denke, jetzt 3-4 Jahre lang die Batteriezellen produzieren, in einem kleineren Maßstab.
Was heißt klein? Wie viel
das
Megawatt
sind oder Gigawatt? 300 Megawattstunden
pro Jahr.
Die man pro Jahr da produzieren kann, aber das ist natürlich nichts im Gegensatz zu Gigafactories. Und jetzt in Skellefteå, in Nordschweden, also das ist der Standort. Wer da Schwierigkeiten mit hat, das auszusprechen, da muss man einfach Skellefteå vielleicht sagen, dann ist das ein bisschen einfacher, sich zu merken. Da ist es so, dass wir jetzt quasi im Hochlauf sind. Also da stehen die ersten Produktionsblöcke und dort ist man jetzt im Ramp-up von den Batteriezellen. Da gibt es mehrere tausend Batteriezellen, die da pro Woche produziert werden.
Okay, aber und was ist dann die Kapazität der Fabrik da in Skellefteå? Habe ich schon falsch ausgesprochen.
Einfach Skellefteå sagen, das ist schon. Nein, der Ausbau liegt außer circa bei 50 bis 60 Gigawattstunden von der Fabrik.
Okay, aber jetzt macht er in 2024 kommen da 1 bis 2 raus, wenn das so ein paar tausend Zellen pro Woche sind.
Ja, ein bisschen mehr noch, aber das ist quasi jetzt der Anfang, um den Ramp-up darzustellen, genau.
Okay, und dann habe ich vor kurzem gelesen, wenn sozusagen Kattel, den Hersteller aus China, den du jetzt angesprochen hast, der verkauft mittlerweile sozusagen pro Kilowatt an die Autoindustrie, ist ja, glaube ich, noch der größte Abnehmer global für Batterien, glaube ich, deutlich über 50%, vielleicht sogar 70%. Die verkaufen da mittlerweile Batterien im Bereich so $30 pro Kilowattstunde, also quasi Preise, die vor 1-2 Jahren noch undenkbar sind. Und da laufen wir jetzt ja in Preisregionen rein, wo ich mir vorstellen könnte, da sagt auch der eine oder andere Premiumhersteller, ja, Premium, Nachhaltigkeit, schön und gut, aber die Kunden bezahlen mir das irgendwann nicht mehr. Also kann man da irgendwo auf dieses Niveau, kommt man da in Europa irgendwann, weil du hast ja teurere Erstellungskosten, die Fabrik zu bauen, kostet Geld, du musst Leute ausbilden, die Energie ist auch nicht kostenlos, auch wenn sie grün ist und das sind ja quasi Größenordnungen da mittlerweile, die, wo ich sagen würde, wow, das wird doch nicht einfach sein zu konkurrieren.
Das ist richtig, aber wie gesagt, das sind Preise, die auf dem chinesischen Markt bestehen. Warum? Weil dort auch massive Überkapazitäten geschaffen wurden. Und die Diskussion, die ja jetzt vor 2 Tagen war, im Prinzip jetzt geführt wird, ist, dass diese Überkapazitäten in Autos eingebaut werden, die jetzt hier natürlich die BYDs dieser Welt und so weiter hier jetzt nach Europa gelangen. Und die EU-Kommission jetzt natürlich auch dieses Problem sieht und sagt, okay, wir müssen unsere Wirtschaft schützen und wir können da jetzt nicht zusehen, weil am Ende können unsere Industrien, unsere Transformation hier gar nicht entstehen. Und jetzt spricht man ja schon über dieses Thema Zölle, was nicht immer eine gute Option ist. Aber hier muss man sicherlich auch ein bisschen differenziert drauf schauen, dass man sagt, okay, wie können wir das halt in Europa auch aufbauen, ne?
Das heißt, wenn jetzt ein VW oder Mercedes oder Co., mit denen ihr jetzt kooperiert, zumindest nehme ich das den Artikeln so, die können jetzt nicht für 30, 40 Dollar Zellen kaufen pro Kilowattstunde und dann in Wolfsburg verbauen.
Also ich würde sagen, die meisten Autos, also diese Preise wären mir von dem, was ich weiß, sehr, sehr neu, um ganz ehrlich zu sein. Das ist das, was in China bezahlt wird, aber nicht in Europa, wie gesagt. Und einen Punkt kann man vielleicht auch noch sagen, es ist sehr schwer, sage ich mal, am Ende des Tages auch die Autos mit solchen Batterien auch auszustatten, weil aktuell werden die Batterien wirklich in Kohlegrids auch produziert. Das heißt, die haben einen schlechteren Fußabdruck einfach als zum Beispiel unsere Batterien. So, jetzt hat die EU so ein, das heißt Battery Passport entwickelt. Das ist letztendlich eine, wie man das vom Kühlschrank kennt oder von der Lebensmittelverpackung, eine Sicherheit für den Verbraucher, wie nachhaltig die Batterie überhaupt hergestellt wurde, die da verkauft wird. Und das ist natürlich wieder ein weiterer Punkt, wo du mit Regulatorik auch schauen kannst, dass die Produkte in der richtigen Art und Weise erstellt werden. Und was ich sagen kann, ist, dass dieser Trend sicherlich jetzt nicht aufgeweicht wird. Das ist ein ganz zentraler, um quasi sich auch in Europa die richtigen Strukturen aufzubauen.
Und diese 60 bis 70 Kilowattstunden, die man braucht, um eine Kilowattstunde Leistung für eine Batterie zu erzeugen, ist das Assembly vor allem oder sind das auch Rohstoffe, die schon da reingehen? Ist das auch schon mit betrachtet?
Richtig. Also das beinhaltet die Produktion vom Kathodenaktivmaterial, was man braucht, damit man die Attribute von einer Batteriezelle dann auch hinkriegt. Also das Thema, wie lange kann ich fahren, Energiedichte ist da entscheidend. Die Zyklen, also wie stabil, wie oft kann ich das Auto wieder aufladen, wenn es sich entladen hat. Oder auch das Thema, wie lange muss ich warten, wenn ich lade. Ja, sind das jetzt die 15 Minuten oder 20 Minuten, wie auch immer. Und dieser Teil nimmt circa, ja, sagen wir mal 35 bis 40 Kilowattstunden nochmal ein, also einen sehr großen Teil. Und dann ist die reine Downstream-Fertigung ja bei circa 30 dann.
Und die wie oft wird dann diese Kilowattstunde geladen? Also wie viel Zyklen hält das? Ich möchte nur verstehen, wie groß ist eigentlich dieser Impact? Weil so braucht man mindestens 60 Zyklen, um das irgendwie wieder rauszuhaben. Aber wie oft kann man so eine Batterie laden? 1000 Mal? 2000 Mal? 3000 Mal?
Oh, du bist gut informiert tatsächlich, weil ich, also es kommt auf das Auto.
Das ist ja auch der Energiezone-Podcast hier.
Es kommt so ein Stück weit auch auf die Brand oder auf die Batterie drauf an, aber man kann sagen, in einer Range von 1000 bis 2000 Zyklen, je nachdem, in welchem Segment man auch unterwegs ist. Aber das gibt einem, das habe ich gestern tatsächlich noch gelesen, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht lüge, aber diese, wenn man jetzt zum Beispiel bei diesen 1000 bis 2000 Zyklen liegt, das gibt einem die Möglichkeit, bis zu, ich glaube, 1,5 Millionen Kilometer mit zu fahren mit der Batterie, bevor sie 80% ihrer Leistungsfähigkeit.
Und dann ist sie auch noch nicht kaputt, dann hat sie nur 20% weniger Leistungsfähigkeit.
Und das ist, wenn man sich das vergleicht mit einem Verbrennerantriebsstrang, ist das halt viel nachhaltiger, weil es vergleichsweise der Verbrenner früher kaputt geht und ich häufiger in die Werkstatt muss.
Ja.
Wenn ich dann mit den 80% Restleistungsfähigkeit leben kann, fein. Und dann habe ich immer noch als Kunde die Möglichkeit, mein Auto wieder zu verkaufen oder zurückzugeben. Und diese Batterien gehen dann in Energiespeicher, die Energiewende ausbalancieren.
Ich glaube, VW hat das gerade angekündigt, dass sie so einen Energiespeicher bauen wollen für alte Autobatterien, die dann nur noch 70-80% haben. Und vor kurzem war Kion Energy auch zu Gast. Die bauen, glaube ich, auch ihre Batteriekraftwerke mit alten Autospeichern. Also es gibt ja schon eine Nachfrage nach Batterien. Da muss man also nicht auf 50% runterfahren. Aber erzähl doch mal was zum Hochlaufen dieser Industrie. Also welche Art von Menschen braucht man denn da? Ist das so ein neuer Ausbildungsgang? Gibt's von diesen Leuten junge Nachwuchskräfte? Gibt's da auch ausreichend viele in der Nähe von Heide, also die ganzen Regionen Dithmarschen, ich glaube, ich habe was gelesen, 3000 Arbeitsplätze nur für diese Fabrik. Was sind denn das für Rollen? Also ich hatte immer gedacht, das ist weitestgehend automatisiert. Da kippt man irgendwo dieses Kathoden-Rohmaterial rein und vorne fallen dann irgendwann die Zellen raus. Aber so einfach ist ja nicht.
Ja, vielleicht erstmal damit angefangen, was braucht man für Mitarbeiter? Ich glaube, was erstmal ganz entscheidend ist, bevor wir über Qualifikationen sprechen, ist das Mindset. Weil ich habe es eben gesagt, es gibt diese Industrie noch nicht skaliert in Europa. So, das heißt, wir gucken hauptsächlich erstmal nach Leuten, die sagen, okay, ich habe Bock, was aufzubauen. Ich habe keine Angst, dass nicht alles fixiert ist, nicht alles klar ist, sondern ich fange einfach mal an. Pragmatismus, unternehmerische Denken, sage ich mal, und dann zu sagen, okay, ich mache einfach mal. Und das ist zum Beispiel gar nicht selbstverständlich. Ja, also da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen können und dann zu sagen, okay, ich bin dabei bei dieser Veränderung und ich gehe auch voll ganz dafür. Das ist erstmal ein Thema der Motivation und der Möglichkeit des Mindsets. So, das ist das Erste. Das Zweite ist dann natürlich, welche Jobs werden da geschaffen? Und dann hast du natürlich die Ingenieure, die verstehen müssen, wie funktioniert der Prozess eigentlich von der Batteriezelle. Man hat hier sehr, sehr viele verschiedene Verfahren auch. Man hat von, sag ich mal, chemischen Prozessen über Beschichtungsprozesse, über Assemblierungsprozesse, über elektrische Prozesse, alles Mögliche. Das heißt, man bietet auch ein extrem großes Spektrum. Und nachher die Prozesskette integriert zu verstehen, ist ein Skill, der in Zukunft, sag ich mal, Gold wert sein wird.
Warum? Weil, ich sag mal, ich vergleiche jetzt mal mit einem Ingenieur in einer Automobilfabrik in Stuttgart. So, da gibt's irgendwie jemanden, der macht die Lackierung. Ja, der macht das bestimmt richtig, richtig gut. Der versteht alles von Lackierung. Aber der wird wenig von Fahrwerk, wenig von Motor, wenig vom Kabelbaum verstehen. Warum soll der denn verstehen, wie das ganze Auto besser funktioniert?
Weil die Batterieproduktion sehr abhängig von dem vorherigen Schritt ist, sag ich mal, die Prozesskette ist sehr integriert. Ich habe vorher auch in der Automobilindustrie gearbeitet und die Prozessparameter, die man während der Produktion eines Autos hat, liegen ungefähr bei 800. Ja, das sind 800 Dinge, also wo ist die Schweißnaht, wo muss ich das einklicken und so weiter, welche Dinge sind wichtig, damit das funktioniert. Bei der Batteriezellproduktion liegt das bei 1600. Man hat deutlich höhere Prozessparameter, die aufeinander abgestimmt werden müssen und das bedeutet einen gewissen Skill, erstmal im Ramp-up zu verstehen, wie die Fehlerwirkketten liegen. Wenn ich was verändere, wenn ich einen Schalter drehe, wenn ich einen Hebel anders mache, wenn ich die Beschichtungsstärke höher lege oder wenn ich irgendwie einen Anpressdruck von einer Walze höher mache, hat das alles Abhängigkeiten. So, das kann man mit KI und so weiter alles natürlich irgendwann optimieren, aber man muss sich vorstellen, dass man jetzt erstmal in der Situation steht, dass es effektiv überhaupt funktioniert. Man muss sich das so vorstellen wie vor 60 Jahren in der Automobilindustrie, wo man sich mal überlegt hat, okay, wir können ja im Takt jetzt die Formmaterialien an die Linie bringen und dann optimieren wir das alles und das dann irgendwie mit AGVs aus dem Lager und stimmen das alles aufeinander ab. Das hat ja 60, 70 Jahre in Automobilproduktion seit Henry Ford gebraucht, um das überhaupt hinzukriegen. Damit fängt man der Batterieproduktion gerade an. Man wird sicherlich auch Dinge überspringen durch KI und Machine Learning und so weiter, aber das erstmal die KI zu füttern mit dem Wissen, wie die Abhängigkeiten sind, das wird ein riesen Skill werden.
So eine der Herausforderungen, die ja auch die anderen erneuerbaren Energienindustrien haben, Solarzelle, Wind, ist ja, dass viele Teile, die man dafür braucht, ja heute auch aus China kommen. Auch die Geräte, um diese Teile zu fertigen. Ich habe hier mit Stefan von Universal aus Flintbek auch an die Gigafactory hier aus der Region für Batterien gesprochen und da meinte er, es ist dieses Skillset, so einen Ofen zu bauen sozusagen, wo dann die Walze irgendwie drin läuft. Das gibt's ja hier eigentlich gar nicht. Es gibt ja keine Maschinenbauer, die das können. Am Ende kommt das schon aus Asien, teilweise Südkorea. Ich glaube, die sind ja auch noch relativ groß im Batteriebau, aber viel aus China. Wie ist das denn, wenn jetzt so eine Fabrik Hochfahrt jetzt gerade in Schweden, die ist ja jetzt quasi schon im Aufbau, die ist schon 2-3 Jahre vor der Fabrik in Heide. Diese Dinge, die ihr in der Fabrik verbaut, kommt das dann irgendwie von europäischen Zulieferern oder ist man da doch wieder abhängig von chinesischen Zulieferern?
Also das, was wir in Schweden machen, hat sicherlich auch noch chinesische und südkoreanische Anteile, das kann man sagen, weil es noch gar nicht möglich ist, das europäisch aktuell abzubilden. Es gibt auch hier und da halt quasi, arbeiten wir mit Siemens, ABB und diesen klassischen Unternehmen halt zusammen. Aber dieses Know-how ist halt in China, in Asien gewachsen. So oder eigentlich ist es in Südkorea gewachsen und dann ist es nach China rübergegangen und die Chinesen haben dann richtig Gas gegeben. Aber so ist das. So, aber wir sehen schon, dass jetzt auch von der Technologie und von den Verfahren her gibt es ganz spannende deutsche, europäische KMUs, die sich da aufgemacht haben und einen sehr guten Prozess auch beherrschen. Also da da darf man sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Da hat man sehr gute Unternehmen in Europa. Nur das Problem ist so ein Stück weit, dass man, die muss man aktiv aufbauen. Oder die müssen mit den Gigafactories wachsen. Wir haben jetzt hier für Northvolt 3 ist das ganz klare strategische Ziel, den Anteil von europäischen Herstellern zu maximieren, ja, und dann auch gemeinsam zu wachsen. So, aber das Thema ist häufig auch, deswegen habe ich über Mindset auch gesprochen. Wir gerade in den USA oder in China ist es so, dass diese Business Opportunity gesehen wird und da wird einfach Vollgas gegeben. Dann wird da Geld draufgeschmissen und Venture Capital und dann machen die Leute einfach. Und bei uns ist es so, und das kann ich auch gut verstehen, ein KMU sagt so, ich habe 2 Fertigungslinien. Jetzt überlege ich mir ganz genau mit meiner Volksbank, ob wir noch die 3. kaufen und das muss alles abgesichert sein. Aber dann nimmt niemand jetzt die große Risiko und geht jetzt voll da rein. Mhm. Und damit hast du auch eine andere Hochlaufkurve und andere Preise über Skalierung. Und das Batteriegeschäft ist einfach go big or go home. Weil wenn du nicht groß bist und nicht auch die Fertigungszulieferer groß sind, dann hast du Schwierigkeiten mitzuhalten bei den Preisen, die sich sicherlich in so einer, sicherlich nicht das, was du jetzt gesagt hast in Europa, aber
schon unter 100 Euro am Ende.
Ja, sicherlich schon in der Richtung. Es gibt auch andere spezifische Batterien, die dann auch da drüber liegen, aber man hat Schwierigkeiten, wenn man nicht skaliert denkt, das hinzukriegen.
Und diese Hochlaufgeschwindigkeit, die du gerade ansprichst, wie groß soll die Fabrik werden in Heide? Wie viel Gigawatt?
60.
60. Ihr habt jetzt die ersten Baustelleneinrichtungen sind jetzt gemacht, ein paar Wege sind schon gebaut. Ich habe jetzt in Vorbereitung zu diesem Interview noch so einen NDR-Artikel gelesen. Das ging ja schon vor 3 Jahren, glaube ich, los, die Diskussion, ne, sozusagen um Heide. Dann gab es diverse Förderstopps, dann ging es irgendwie wieder los. Grundsätzlich ist die Politik total stolz darauf, dass sie das innerhalb von 3 Jahren jetzt irgendwie durchgeboxt hat, dass ihr herkommt. Und sie haben das Dithmarschen-Geschwindigkeit genannt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das positiv oder negativ ist. Aber wie lange dauert es denn, so eine Fabrik jetzt aufzubauen, dass da die erste Zelle produktiv rauskommt? Reden wir da von irgendwie 2 Jahren? Also ist das irgendwie Ende 26 der Fall oder dauert es halt länger?
Genau, also Ende 26 wollen wir die Produktion starten. Ja, da kommen die ersten Zellen raus, mit denen wir dann arbeiten wollen. So, das ist ein ambitionierter Zeitplan, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich halte es da immer so, besser einen ambitionierten Zeitplan setzen und nachher vielleicht 80% davon erreichen, als sich irgendwelche nicht ambitionierten Zeitpläne zu setzen und dann davon ja auch nicht alles zu erreichen. So, weil das ist so ein bisschen diese Mentalität, die wir auch bei Northvolt haben, weil sonst wächst du nicht schnell. Jetzt geht es natürlich darum, nicht nur die Fabrik aufzubauen, sondern es geht auch darum, die Region entsprechend mit aufzubauen. Weil man braucht natürlich Infrastruktur, unterstützende Funktionen, Kitas, Schulen, ärztliche Versorgung, Straßeninfrastruktur, Schieneninfrastruktur. Das ist ein riesen Transformationsprogramm für die Westküste am Ende des Tages.
Also diese 3000 Mitarbeiter, da sind ja dann 3000 Familien gehören irgendwie dazu, da muss der Wohnraum erst noch geschaffen werden. Die kommen jetzt, ist das weit weg von Hamburg? So weit ist es doch gar nicht, oder? Eine Stunde.
15 Minuten im Auto.
Okay. Man kommt wirklich schlecht an die Westküste. Das ist wirklich nicht gut erschlossen.
Aber die ist auch sehr schön, die Westküste.
Ja, okay, das stimmt. Also es dauert 2-3 Jahre, bis das irgendwie hochläuft. Aber habt ihr denn schon müsst ihr heute schon Abnahmeverträge mit zum Beispiel Automobilbauern schließen für 27, 28, 29, damit sich quasi das ganze Kapitalkonstrukt lohnt? Oder reicht es in den nächsten 2 Jahren, da zu starten?
Sowohl als auch. Also wir haben ja schon bestehende Verträge mit Kunden. Ich glaube, das Orderbuch ist jetzt bei 70 Milliarden Euro, was Northvolt abproduzieren muss. Und jetzt geht's halt darum, aber auch, sag ich mal, neue Kunden mit zu integrieren. Mhm. Das ist natürlich alles auch diesen Marktdynamiken aber unterworfen.
Ist das, ne? Ist das gerade einfach? Weil ich kann mich erinnern, wir haben ja mit Spryker auch ein paar Automobilkunden und vor 2 Jahren hatten wir mit denen noch Gespräche, dass sie ihre E-Auto-Produktion gerne hochfahren würden, aber sie kommen gar nicht an die Batterien. Jetzt haben wir ja im E-Automarkt in Europa, gibt es gerade so ein kleines Plateau, das fängt irgendwann wieder an. Ist es denn jetzt ein richtiger Wettbewerb, wo man sagen muss, Northvolt-Batterie gegen Batterie Y oder gegen den China-Zulieferer? Also es ist quasi diese Überkapazitäten am Markt sind, oder ist es eher noch eine höhere Nachfrage als bestehendes Angebot nach genau dem Produkt, was ihr produziert?
Also Das ist eine gute Frage, weil man ein bisschen weitreichender darauf antworten muss. Ich glaube, du hast recht, wir sind in so einem kleinen Plateau. Warum? Weil natürlich die Förderungen zurückgenommen wurden, nicht schrittweise, sondern einfach von 0 auf 100 aufgrund von den Haushaltsfragestellungen, die wir halt hatten in Deutschland. Und jetzt geht es natürlich darum, dass diese E-Autos teurer sind für die Verbraucher. So. Und gleichzeitig sind die, sag ich mal so, die zweite Generation.
Also, die E-Auto-Förderung ist zurückgenommen, nicht genau. Die Northvolt-Förderung.
Die E-Auto-Förderung, genau. Okay. Jetzt geht's natürlich darum zu sagen, okay, wann kommen die Batterien auf den Markt, die dann nochmal für den Kunden nochmal spannender sind vielleicht. Also die Next-Gen-Themen, mittlerweile kann man ja für 10 Minuten laden dann auch so. Und das ist alles in the making, sag ich mal. Aber es ist jetzt halt ein Akzeptanzthema. Was möchte der Kunde haben? Zu welchem Preis möchte er auch ein Elektromobil haben? Und wie kriegst du das auf den Markt? Und dann ist es natürlich so, dass es auch sehr stark von der politischen Richtung abhängt, wie man, sag ich mal, mit der Technologie dann umgeht. Und was natürlich wenig hilft, sind Diskussionen rund um, okay, wir können auch alle Fahrzeuge mit E-Fuels betanken, weil diese Diskussion am Ende des Tages physikalisch halt nirgendwo hinführen, aber im Prinzip erstmal den Verbraucher anfangen zu denken, okay, das gibt's ja, ich warte jetzt immer noch ab und schaue, bis die nächste Technologie kommt.
Als hast du ja quasi eher Probleme beim Batterieabsatz beschrieben, heißt das, die Nachfrage geht zurück?
Das würde ich nicht sehen, das kommt ein bisschen darauf an, wo man hinschaut. In allen europäischen Ländern, außer in Deutschland, sage ich mal, ist es so, dass man sehr starke Zuwachsraten in den Zulassungen hat. In Deutschland gibt es auch Zuwachsraten, das ist ja nicht so, aber es ist dort halt einfach niedriger. Okay. So. Und das liegt sicherlich an der Liebe der Deutschen zum Verbrennungsmotor und der eigenen, sage ich mal, Kultur darum. Ja.
Ja, ich hatte vorhin ein Gespräch gehabt hier mit Marcel, die haben mich auf dem Campus vorne getroffen und der ist aktiv im Fußballumfeld und der meinte, eine deutlich höhere Akzeptanz für Northvolt könnte man damit erreichen, wenn die zum Beispiel Hauptsponsor von Holstein Kiel werden. Heute ist es, ja, das sollte ich dich fragen im Podcast und ich sehe hier Zustimmung aus dem Publikum, dass das durchaus helfen würde, mehr Mitarbeiter. Muss man als Batteriehersteller, ich meine, Kattel, so, du hast das jetzt so gesagt, das kennt halt gar keiner. Muss man eine Endkundenmarke werden, dass man dann quasi, wenn man das Auto dann verkauft im VW-Autohaus, dann gesagt bekommt, hey, dieser ID3, der fährt mit einer Northvolt-Batterie? Das ging ja im Grunde genommen nur mit smarten Sportsponsoring bei Holstein.
Well played.
Jetzt habe ich es gesagt. Sowas, ja.
Also es ist nicht so, also ich habe tatsächlich schon alles Mögliche wurde schon angeboten von allen Sportvereinen in Schleswig-Holstein gefüllt, in Hamburg oder aber auch, sag ich mal, bis hin ins Ruhrgebiet, Bundesliga-Clubs. Aber wir haben ja jetzt auch einen Bundesliga-Club in Schleswig-Holstein, von daher eigentlich richtig, richtig, richtig angebahnt. Ich will auf einen Punkt erstmal hinweisen. Es ist halt so, ja, wir sind halt die Zulieferer am Ende des Tages für die Hersteller, die dann sagen, okay, ich pack die Batterie da rein. Ich finde es persönlich total spannend, in so eine Richtung zu denken, zu sagen, okay, das ist eine Branding-Kooperation. Ne? Ich habe einen Volkswagen, der dann oder ein Audi, der sagen wir, powered by Northvolt ist. Ja? Weil 40% der Wertschöpfung von einem Elektroauto ist aktuell die Batterie. Ja? Und damit
der Wertschöpfung, du meinst die Kosten für ein Elektroauto?
Die Wertschöpfung von einem Elektroauto sind 40%, ja.
Wie berechnest du Wertschöpfung? Also, dass die Erstellungskosten? Ja,
du kannst es grob mit den Kosten gleichsetzen. Die Kostenanteil ist sehr hoch.
Okay.
Und das ist der Grund, warum man eigentlich, und ich hatte einmal.
Jetzt hast du drumherum geredet. Was heißt das jetzt für Holstein?
Für Holstein Kiel, ja, genau. Ja. Ich muss auch ein bisschen meine politischen Skills ja jetzt in diesem ganzen Setup ein bisschen entwickeln, deswegen kann ich immer nicht.
Wir sind hier unter uns.
Ja. Nein. Ja, das Thema ist natürlich klar. Ich meine, jeder fragt nach Sponsoring und so weiter. Wir müssen halt da auch ein bisschen, ich sage jetzt, wir müssen ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil wir natürlich auch Policies haben mit unseren Investoren, dass wir sagen, okay, wir müssen gerade unglaublich viel Geld ausgeben, um diese Fabriken zu finanzieren. Da wäre es jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir größere Summen ausgeben dafür, dass wir irgendwie irgendwo den Northvolt-Schriftzug draufkleben. Ne?
Okay.
Und außerdem ist es ja auch so, das hast du gerade gesagt, wir bekommen halt hier Förderung für die Fabrik, die Steuerzahler in Deutschland bezahlen.
Da kommen
bezahlen.
Wir gleich nochmal im Detail drauf
und
zu sprechen.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Steuerzahler es wichtig findet, ob bei Holstein Kiel der Schriftzug
der schleswig-holsteinische Steuerzahler kann das verstehen.
Okay.
So, finde ich schon. Ich will noch mal ganz kurz sozusagen so ein bisschen Back-of-the-Envelope-Rechnung machen. Du hast gesagt, man braucht das 60-fache, den 60-fachen Faktor für eine Kilowattstunde Strom quasi bei der Produktion. Ihr wollt 60 Gigawatt Kapazität aufbauen, also 60.000 Megawatt, 60 Millionen Kilowattstunden, ist das korrekt? Ja, ne? Das müssen 60 Millionen Kilowattstunden sein. 60 Millionen Kilowattstunden mal 60 sind 3.600 Millionen Kilowattstunden. Wenn man das jetzt im Verbrauch mit Schleswig-Holstein mit anderen Fabriken irgendwie gleichsetzt, egal was sie produzieren, ist das dann, seht ihr dann schon so wie im BASF, so ein Großverbraucher, also dass wir reden über 3,6 Terawattstunden, korrigiert mich, wenn ich hier falsch bin, die
also,
man dann dafür
also
braucht,
ich kann das
diese Produktion zu machen.
Die was wir mal ausgerechnet haben, oder was das kommt auch ein bisschen drauf an, das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil die Prozesstechnologie sich, bis wir bei 60 Gigawattstunden sind, ja, auch noch sehr stark verändern wird.
Dann also, dass man zum Beispiel Energie, weniger Energie braucht.
Genau, ja, energieeffizientere Prozesse haben und so weiter und so fort. Wenn man jetzt quasi mal grob, ich gehe mal davon aus, wir sind bei 1,6 Terawattstunden, sag ich mal, im Jahr, die wir an Energie brauchen.
Deutschland verbraucht, glaube ich, 600 Terawattstunden aktuell. Wie viel verbraucht Schleswig-Holstein?
Boah, die Zahl habe ich nicht parat.
Schleswig-Holstein
ist wahrscheinlich, das meiste wird in Brunsbüttel wahrscheinlich verbraucht werden, schätze ich, mit dem Chemie-Cluster.
Wahrscheinlich ein Zwanzigstel davon, weil das die Einwohner ungefähr dann sind, Schleswig-Holstein. Ja. Aber okay, dann wäre da bei Schleswig-Holstein, hättet ihr schon wahrscheinlich mehr als 1% des schleswig-holsteinischen Stroms, der hier verbraucht wird, der bräuchte dann eure Fabrik. Nur ich will nur quasi wissen, dass dieses Argument grünste Fabrik und man muss dahin, wo der Strom ist, sozusagen wie viel Last da dran.
Man muss es so ein bisschen, also ja, es ist okay, das über Schleswig-Holstein als geografisch zu rechnen, aber vielleicht muss man es auch ein bisschen mehr in Zonen denken. Oder
also du
das
sagst,
Dach eingebrochen.
Genau, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Also du sagst nicht Schleswig-Holstein, du sagst, sondern Zonen dort an der Nordseeküste, da kommt besonders viel Offshore-Windkraft.
Offshore und sicherlich auch ein Stück weit Solar, was man immer an der Autobahn noch mit aufbauen kann. Und ich habe letztens von dem Professor von der Westküste, von der FH Westküste gehört, man bräuchte, wenn das jetzt alles kommt mit dem Offshore, ja, da wird ja einiges angebaut, dann gibt's in Heide diesen Hub, der da aufgebaut wird, um quasi dann für Tennet die Südlinks zu beschicken und so weiter, bräuchte man eigentlich 6 bis 7 von den Westküstentrassen, die 380 kV haben, um das alles abzutransportieren.
Ja.
Das heißt, man wird einen riesen Überschuss an Energie produzieren, der irgendwie erstmal durch so ein kleines Nadelöhr muss. Deswegen macht es ja so viel Sinn, diese massive Energie, die da einfach nochmal ist, weil der Wind weht, quasi direkt auch zu verbrauchen, abzuführen und in grüne Wertschöpfung zu überführen.
Das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung der Politik, dass sich jetzt durch die Energie auch da die Unternehmen ansiedelt, so wie das Ruhrgebiet voll gesiedelt wurde, weil dort halt die Kohle sozusagen aus dem Boden kam. Ja. Jetzt muss man natürlich sozusagen das ein bisschen abzinsen und sagen, ja, das kann vielleicht sein, aber in diesem Fall zahlt ja der Steuerzahler ein bisschen mit. Wir reden ja über relativ große Volumina, sozusagen mehrere 100 Millionen Euro. Ich weiß gar nicht, ob das quasi Darlehen sind oder reine Förderung, kannst du vielleicht dazu sagen. Wir haben diese gleiche Diskussion ja im Rahmen des Weggangs jetzt von Meyer-Burger gehabt, Solarzellen. Er hat gesagt, es lohnt sich nicht, quasi die Produktion hier aufrechtzuerhalten bei gleichzeitig billig importierten Solarzellen. Glaubst du, das kippt irgendwann, dass man das quasi auch ohne Förderung bauen kann? Oder wird das dann über die Gewerbesteuererträge dann wieder zurückgeführt? Vielleicht magst du das mal ein bisschen sagen, weil diese Kritik muss ich mir jedes Mal anhören, wenn wir über die Batteriekraftwerke...
Ja, ich meine, die Kritik kann man auf jeden Fall immer stellen. Ich bin jetzt auch persönlich niemand, der, sag ich mal, als Bürger Nikola Steinbacher, der jetzt unbedingt so extrem für Subsidies ist am Ende des Tages. Nur die Frage ist doch irgendwann, was ist eigentlich die Lage auf dem Weltmarkt und wie müssen wir konkurrieren? Und ich habe eben gesagt, die Chinesen haben 15 Jahre lang jetzt quasi Geld, Milliarden von Yuan in ihre Industrie reingesteckt. Die Amerikaner sagen, alles für uns geopolitisch, dass wir sehen, dass die Chinesen das machen, da müssen wir unsere Chipfabriken und unsere Batteriefabriken auch so unterstützen mit dem Inflation Reduction Act, der übrigens sehr, sehr viel stärker ausgerichtet ist als das, was wir an Förderung bekommen. Das heißt, die Frage ist gar nicht, ob, sondern nur, wie viel kann man sich als Wirtschaftsraum leisten, zu unterstützen, dass diese Fabriken nicht abwandern. Und wir haben da sehr, sehr stark natürlich auch mit der EU-Kommission, mit dem Bund auf Schleswig-Holstein über diese Themen gesprochen. Aber irgendwann muss man halt Butter bei die Fische machen und sagen, okay, wollen wir solche Fabriken jetzt im Land haben oder nicht? Das ist die einfache Fragestellung. Und dann ist es natürlich so, wie ich gesagt habe, dann geht es natürlich darum, dass man jedem klar macht, dass man verantwortungsvoll mit diesen Geldern umgeht. Ich sag meinen Mitarbeitern immer, was wir hier machen, ist quasi, dass wir dieses Steuergeld haben wir uns geborgt. die Leute erwarten, dass am Ende des Tages da Batterien rauskommen, die in Elektroautos kommen, die bezahlbar sind und quasi einen Effekt für die Umwelt generieren. Und dann ist es aus meiner Sicht auch okay, weil das, was sonst passieren würde, ist, dass man im wesentlichen Industriezweig einfach abgehängt wird. Und ich weiß nicht, was dann los wäre, wenn wir unsere Automobilindustrie, die sich ja elektrifizieren muss, einfach preisgeben, weil wir keine 40% Wertschöpfung der Batterie im Auto darstellen können. Und so insofern, letzter Satz, insofern sehe ich das auch als noch eine etwas andere Situation als bei den Solarzellen, weil die reine wirtschaftliche Bedeutung von der Automobilindustrie und dem 40% der Automobilindustrie, wenn man das mal übersetzt. Ja, man muss ja auch überlegen, dass die ganzen Hersteller vom Pleuel, von den kleinen Dichtungen, die in dem Verbrennungsmotor sitzen und so weiter und so fort. Wenn man da keine Kompensation in der anderen Industrie mit aufbaut oder Batteriesystemfertigung, Analytik und so weiter und so fort, machen wir uns nichts vor, es werden auch Arbeitsplätze unterm Strich wegfallen. Wenn man das nicht macht, dann verliert man eben noch mehr Wertschöpfung. Und ich glaube nicht, dass das dann eine Alternative ist.
Okay, ja, gut, gute Antwort. Ich habe noch eine Frage an dich, bevor wir vielleicht noch ein, zwei Publikumsfragen haben. Ich habe die Zeit nicht im Blick. Das heißt, entspannt oder 5 Minuten? Okay, 6 Minuten. Gut, dann eine Frage an dich und dann vielleicht habe ich noch ein, zwei Fragen ans Publikum. Wir haben jetzt sehr viel über die Automobilindustrie gesprochen. Jetzt ganz am Anfang ganz kurz über Großspeicherkraftwerke, die ja einen etwas anderen Batterietypus brauchen. Die müssen nicht so schnell Leistungen aufnehmen, abgeben können. Wenn du jetzt quasi mal so ein bisschen weiterdenkst, nicht nur 26, 27, wo wahrscheinlich ja noch die Automobilindustrie großer Abnehmer ist. Wie verschiebt sich das? Was sind die nächsten großen Industrien, die da reinkommen? Sind es dann die großen Netzbetreiber, die sagen, wir brauchen Batteriespeicher, um das Netz zu stabilisieren? Oder vorne an diesem Flaschenhals, den du gerade beschrieben hast, kriegen wir den ganzen Strom gar nicht raus? Ich glaube, in der Nordsee wären jetzt das Äquivalent von 40 Atomkraftwerken gerade gebaut. Ja. So, wo geht da der Markt hin? Welche Industrie? Und dann habt ihr vielleicht noch eine Frage.
Ja, ganz spannendes Thema. Lohnt sich, 5 bis 6 Minuten darüber zu reden. Das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also die aktuell ist der Fokus auf dem auf der Automobilindustrie, ja, weil eben die Elektromobilität dieser Treiber für die Elektrifizierung ist. Aber wenn man jetzt sieht, dass quasi Deutschland ja durch den Nuklear-Phase-Out, aber auch durch den Kohle-Phase-Out jetzt einfach einen sehr hohen Anteil bis 2030, bei 80% ist ja das Ziel, in erneuerbare Energienproduktion steht, wird ja die Volatilität von dieser Energieform mit Sonne, Wind genauso stark zunehmen. Das heißt, man muss es schaffen, das deutsche Energienetz auszubalancieren und nicht nur das deutsche, sondern das europäische. Und dazu kann natürlich helfen, wenn man Batteriespeicher, große Batterie, sag ich mal Grid Booster aufbaut. Und ich hatte eben gesagt, es wird ein Ballungsraum von Energie im Norden entstehen und wahrscheinlich eine Unterdeckung von Energie im Süden. So, das heißt, man braucht sowohl im Norden als auch im Süden große Speicher, um quasi diese Möglichkeiten diese Volatilität auszugleichen. So, jetzt die Frage, welche Technologie ist dafür die richtige? Man kann das mit sogenannten NMC-Akkus machen, die wir auch hauptsächlich produzieren. Viel mehr ist gerade das Thema Lithium-Eisenphosphat im Fokus. Das ist die hauptsächlich, was auch die Chinesen in ihren Elektrofahrzeugen einsetzen. Was ich eine viel spannendere Technologie noch finde, ist tatsächlich Natrium-Ionen-Akkus, weil die völlig frei sind von den problematischen Rohstoffen, die wir aktuell haben, wie Kobalt oder Lithium. Da haben wir jetzt Dezember letzten Jahres einen Durchbruch auch gehabt und für jetzt 160 Wattstunden pro Kilogramm Energiedichte so eine Batterie im Prototypenstatus. Und wenn man das jetzt weiter durchindustrialisiert, dann hat man schon die Möglichkeit, eine Batterie zu haben, die sehr ökologisch produzierbar ist, mit Materialien, die nicht mal aus China kommen müssen oder aus sich geopolitisch nicht so abhängig zu machen und dann, sag ich mal, die deutsche Energiewende dort auch zu unterstützen mit diesen Speichern. Und dann ist das natürlich ganz spannend für die Tenets und Amprions und 50 Hertz dieser Welt, zu gucken, dass dann diese Netzkosten gering werden. Weil das, was ja aktuell passiert, jetzt schon an der Westküste und anderen Teilen, auch jetzt in Nordfriesland oder Dithmarschen, ist, dass es riesige Redispatches gibt. Also aktuell sind das 4 Milliarden Euro in Deutschland, die jedes Jahr an diesen Regelkosten entstehen.
Im letzten Jahr waren es schon 4 Milliarden.
Ja.
Dieses Jahr wahrscheinlich eher 6 bis 8.
Genau, aber also die Zahlen, die ich habe, ist, dass bis 2030 10 Milliarden Euro dafür ausgegeben werden. Das ist jetzt deutlich mehr, was du gesagt hast, aber gut. Es wird auf jeden Fall, je mehr wir schneller ausbauen an Generationen von der Energie, desto mehr wird auch der Redispatch steigen, weil wir gar nicht so schnell die Grids ausbauen können. Und dann ist doch die Frage, das ist verschwendete volkswirtschaftliche Produktion von Strom und dann muss ich doch in der Lage sein, die Infrastruktur so aufzubauen, dass das eben reduziert wird. Und da können also Speicher, aber auch die Verbraucher an der richtigen Stelle eine riesen Hilfe bauen.
Also im Grunde genommen Speicherbatterien quasi im Netz besten auszugleichen, entweder auf kleiner Ebene bei Verbrauchern oder auf großer Ebene bei Tenant Amprion. So, vielleicht haben wir noch eine Frage oder zwei Fragen. Zeit, gibt's hier Fragen im Publikum? Ihr könnt alles fragen. Wie kommt man an so eine Förderung? So, wie schön ist Heide? Da hinten, da ist eine Frage. Oh, hier vorne auch. Das habe ich gesehen vom Licht.
Ja, vielen Dank. Vielleicht eine Frage zur Förderung, zur Fördersituation beziehungsweise der Position von Northvolt dazu. Die Förderlandschaft in der Batterieforschung allgemein ist ja durch den KTF oder durch die fehlenden Gelder da massiv zusammengestrichen worden. Also wir sprechen von 180 Millionen Fördersumme, die für dieses Jahr mal ursprünglich veranschlagt wurden. Es ist jetzt irgendwie zusammengestrichen worden auf, glaube 60 bis 70 Millionen. Wie positioniert sich Northvolt sozusagen zur Stärkung der Batterieforschung auch in Deutschland?
Ja, also es ist natürlich schade, dass das passiert ist. Es ist so eine Haushaltsthematik jetzt gewesen, die ich jetzt immer jetzt gut oder schlecht finden kann politisch. Ich habe ja eben von der Natrium-Ionen-Batterie gesprochen. So, es ist einfach strategisch wichtig, dass Europa weiter forscht an diesen alternativen Batterietechnologien, um die Technologien auch anzugehen, wo man weniger Abstand hat zum Wettbewerb, der eben aus Asien kommt. Das heißt, ich finde es schon wichtig, dass man genug Geld auch zur Verfügung stellt, um diesen strategischen Sektor auch aufzubauen. Die anderen strategischen Sektoren sind ja auch Halbleiter oder KI-Forschung und da würde ich mir schon wünschen, dass da natürlich mehr passiert. Jetzt will ich aber auch gleichzeitig sagen, wir haben ja massiv profitiert von diesen Förderungen, über die wir gerade gesprochen haben. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht so zitiert werden nach dem Motto, ja, dass wir jetzt quasi noch mehr Forschungsgelder haben würden. Aber ich glaube, dass die Forschungsgelder einer Technologie, die uns alle das Leben besser macht in Zukunft durch Dekarbonisierung, dass man die unterstützen sollte, ist, glaube ich, klar.
Ja, ich habe eine Frage zur Infrastruktur und zur Standortwahl. Also ist durchaus nachvollziehbar, warum ihr diesen Standort gewählt habt. Dennoch ist es ja eher eine strukturschwache Region. Und wie löst ihr das Problem, dass ihr in 2-3 Jahren nicht vielleicht eine komplett leere Firma da stehen habt bei dem derzeitigen Fachkräftemangel, bei dem, wie in Deutschland Infrastruktur ausgebaut wird? Und
Genau, gute Frage ist das. Ich möchte es mal so anfangen zu beantworten. Wir haben gerade viel über Energie gesprochen, ja. Das heißt, für uns ist halt strategisch, dass wir mit nachhaltiger Energie nachhaltige Produkte fertigen. Und jetzt kann ich quasi bei Standortfaktoren natürlich sagen, es weht halt nicht überall der Wind in der Masse oder es scheint nicht überall die Sonne. Das heißt, das kann ich auch nicht verändern. Ich kann mir nicht Wind bauen. Ja, Wind ist da oder Wind ist nicht da. Ja. Und das heißt, wenn man sehr langfristig strategisch daran geht, ist es natürlich wichtig, erstmal dahin zu gehen, wo die Energie ist und wo aber auch Wasser ist, damit man eine Industrie überhaupt bauen kann. Eine Schiene kann ich bauen, eine Autobahnabfahrt, die wir heute Morgen mit Herrn Matzen eingeweiht haben, kann ich bauen. Ich kann ganz viel bauen. So. Und dann braucht es, da haben Sie komplett recht, natürlich auch manchmal auch ein bisschen Geduld, bis diese Dinge da sind. Man kann aber auch, jetzt wie zum Beispiel der Autobahnabfahrt, die wir heute Morgen eingeweiht haben, sowas mal in 3 Monaten dahin bauen, mit einem superschnellen Genehmigungsverfahren, wenn man das wirklich will in Deutschland. So. Und wir haben, vielleicht muss man da auch mal ganz andere Konzepte wählen in der Kooperation. Wie kann man Win-Win-Situationen generieren, dass man mit Behörden einfach mal hinkommt? Das erste Mal, als wir gehört haben, ich nehme jetzt mal diese Autobahnabfahrt als Beispiel, gesagt, ja, das dauert 4 Jahre, bis du in Deutschland eine Autobahnabfahrt genehmigt hast. Also ja, dann ist die Fabrik fertig, das bringt uns nichts, ne? Kriegen wir es auch schneller hin. Ja, und dann waren es halt irgendwie 3, 4, 5 Monate. Und das ist dann aber auch cool, das hinzukriegen. Vielleicht ein Thema noch zur Schieneninfrastruktur. Ich glaube, das ist ganz entscheidend auch, damit da muss man, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen am Ende des Tages, dass wir hier einfach in Schleswig-Holstein grundsätzlich diese Infrastruktur aufbauen. Man ist ja jetzt nicht nur in der ersten Liga beim Fußball, sondern vielleicht kann man dann auch bei der Schieneninfrastruktur und bei der Marschbahn in die erste Liga aufsteigen. Und Aber das wird sich alles Stück für Stück ergeben. Müssen wir die Genehmigungsprozesse agiler angehen und schneller bauen, schneller werden, gerade für Transformationsregionen? Ja, absolut. Ja. Vielleicht noch ein Wort zu den anderen Fragestellungen, die Sie aufgemacht haben, also Ausbildung. Wir wollen in Itzehoe quasi ein Batterietrainingszentrum ja errichten, auch gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut, Custom Cells ist mit dabei, wo einfach Fachkräfte, die vorher noch nie eine Batterie gesehen haben oder Produktion, einfach da anlernen an der Pilotlinie, damit sie wissen, okay, wie funktioniert das und wie können wir sie nachher in der Produktion besser machen. Also das muss man auch mitdenken. Dann gibt's jetzt ganz viele Bauleitpläne, die schon losgeschossen wurden, um halt Wohnungen zu bauen in Heide und dort, sag ich mal, keinen Wohnungskollaps zu erzeugen. Weil das ist auch wichtig, dass die soziale Akzeptanz von so einer Transformation gegeben ist. Und das ist auch etwas, was entscheidend ist. Wie organisiere ich die Wasserstrategie? Wir recyceln das Wasser, was wir quasi vom örtlichen Abwasserzweckverband bekommen, einmal auf der Site und müssen dann nicht so viel Frischwasser in der Region verbrauchen. So, also das sind alles Konzepte der Infrastruktur, die man dann aufbauen muss. Aber das geht alles, wenn man gemeinsam arbeitet. Und ich habe warum haben wir auch Dithmarschen ausgewählt oder auch Schleswig-Holstein? Weil hier die Leute das sehr, sehr angepackt haben. Ja, also Ärmel hochkrempeln, nicht lange schnacken, einfach machen. So. Und das ist, glaube ich, in manchen anderen Regionen Deutschlands so ein bisschen wohlstandsverwöhnt abhanden gekommen. Und ich finde, das ist hier noch nicht so der Fall, sondern man macht einfach die Dinge, kennt sich, man hat kurze Drähte. Und das ist so entscheidend für die Zukunft, das zu machen und einfach mal loszulegen. Ja, man kann sich immer verzagen und sagen, ja, das ist ja noch nicht da und das ist noch nicht da. Bei einer Standortentscheidung, man findet nie die perfekte Site, man findet nie die perfekte Set an Faktoren, aber da muss ich gucken, okay, was sind die schwächsten Faktoren und an denen wird dann umso mehr gearbeitet und dann kriegen wir das auch alles wunderbar hin.
Ja, top, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Das könnt ihr auch nachhören bei Energiezone. Vielleicht haben wir den ein oder anderen Podcast-Hörer gewonnen. Da gibt's auch viele Folgen, die auch zu den Sachen, die du angesprochen hast, drumherum passen. Beim nächsten Mal wäre ich gerne bei der Einweihung der Autoabfahrt dabei. Das scheint mir so ein Once-in-a-Lifetime-Event zu sein.
Absolut.
So viel wird ja nicht eröffnet in Schleswig-Holstein. Und dann wünsche ich noch viel Spaß heute beim Watercan-Festival und euch vielen Dank fürs Zuhören und gebe damit ab an die Moderatoren.
Danke.
Vielen lieben Dank.
So, das war's auch mit dieser Folge von Energiezone. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch auch spannend und konntet richtig was mitnehmen, trotz der Live-Aufnahme. Apropos Live-Podcast, ich habe vergangene Woche in Düsseldorf auf dem Future Tech Fest auch einen Live-Podcast aufgenommen. Es war zum allerersten Mal, habe ich das gemacht, live und in Farbe vor Publikum. Mal schauen, wie gut die Soundqualität da sein wird. Da war es nämlich ziemlich laut im Hintergrund, aber da konnte ich mit Johann Böker von Greenflash sprechen. Ziemlich beeindruckend, was Johann im jungen Alter von irgendwie, ich glaube 21 hat er damit angefangen, innerhalb von nur 3-4 Jahren aufgebaut hat. Wenn ich es schaffe, lade ich diese sehr kurze Folge als Bonus am Wochenende hoch. Und wenn ihr in Zukunft auch mal live dabei sein wollt, nochmal der Hinweis, mehr Infos zu der Community, zu den Community-Events von Energiezone findet ihr auf www.energiefrühstück.de. Da erwartet euch ganz viel bei unserer Energiefrühstücksreihe. Also ihr trefft da inspirierende Persönlichkeiten aus dem Energiemarkt und könnt euch mit Gleichgesinnten austauschen. Das ist eine super Gelegenheit, auch die Gäste unseres Energiezone-Podcasts und die Community live und hautnah kennenzulernen. Wir diskutieren vor Ort im Rahmen des Podcasts dann auch über die wichtigsten Fragen zur Energiewende. Und natürlich versorgen wir euch mit ausreichend Kaffee und einem leckeren Frühstück. Ist ja hoffentlich klar bei dem Titel dieser Eventreise. Also, das war's erstmal von uns. Macht's gut und bis ganz bald mal wieder bei der Energiezone. Ciao, ciao.